Was würde sich durch den Regierungsentwurf für ein Hinweisgeberschutzgesetz für Whistleblower verbessern und wo besteht Nachbesserungsbedarf? Darüber sprechen wir in unserer Interviewreihe mit Betroffenen und Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Mein Name ist Cosmas Zittel. Ich bin Geschäftsführer von Whistleblower Netzwerk, einer NGO, die sich für eine Verbesserung des rechtlichen Schutzes und des gesellschaftlichen Ansehens von Whistleblowern einsetzt. Mein Gesprächspartner ist unser Vorstandsmitglied Martin Porwoll. Er ist 2016 selbst zum Whistleblower geworden und kann uns daher anhand seiner Erfahrungen darlegen, was ein Hinweisgeberschutzgesetz beinhalten muss, damit es Whistleblower tatsächlich effektiv schützt. Herr Porwoll, Sie waren kaufmännischer Leiter einer Großapotheke in Bottrop, in der sogenannte Zytostatika-Medikamente für Krebspatienten hergestellt wurden. Sie haben eines Tages entdeckt, dass die Wirkstoffe in diesen Medikamenten bewusst unterdosiert wurden. Wie haben Sie reagiert?
Es gab in der Apotheke, in der ich damals als kaufmännischer Leiter gearbeitet habe, schon bei meinem Diensteintritt eine gewisse Gerüchtelage, dass die Dinge nicht so ordnungsgemäß laufen, wie sie eigentlich laufen sollten. Dieses nicht so ordnungsgemäß, wie sie eigentlich laufen sollten, war da schon eher mal ein Euphemismus für ein dramatisches Verbrechen, was zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre lief und dann auch noch laufen sollte. Und in diese Gerüchtelage bin ich hineingeworfen worden und so wie das halt mit Gerüchten immer ist, stellt man sich natürlich irgendwann mal die Frage, wie viel ist an diesen Gerüchten dran? Das wollte ich zu einem gewissen Zeitpunkt für mich natürlich auch wissen, da ich an maßgeblicher Stelle auch in diesem Unternehmen gearbeitet habe und habe dann meine eigenen Ermittlungen in Anführungsstrichen angestellt, um mir selber zu beweisen, ob das Gerücht der Wahrheit entspricht oder eben unwahr ist. Ja, das ist mir zu einem bestimmten Zeitpunkt dann gelungen und dann ist aus dem Gerücht Wahrheit geworden und genau in diesem Moment eigentlich auch schon ein Whistleblower, weil mir klar war, dass diese Wahrheit werde ich nicht mit mir ein Leben lang herumtragen können, ohne dass ich selber Schaden daran nehme, weil mir bewusst war, dass Menschen geschädigt werden und wenn ich das nicht ans Tageslicht bringe, weiter geschädigt werden würden. Letzten Endes war das ein Verbrechen, was von außen unter den damaligen regulatorischen Maßnahmen, die Apotheken gegenüber getroffen wurden, nicht zu entdecken gewesen wäre. Da bestimmte Dinge schlichtweg einfach nicht kontrolliert wurden. Insbesondere eine ganz wesentliche Sache, nämlich der Wirkstoffgehalt einer von einem Zytoapotheker hergestellten Therapie. Die einzige Kontrolle, die es da gab an der Stelle, war das Vertrauen in den Berufsstand. Ein Apotheker macht sowas nicht. Das war die einzige Kontrolle, die es da gab an der Stelle. Und da die Vermutung bestand oder das Gerücht bestand, dass die Therapien weniger bzw. keinen Wirkstoff beinhalten, war mein Gedanke, der als kaufmännischer Leiter natürlich nahe liegt, naja, du kontrollierst einmal, wie viel kommt rein, wie viel geht raus an Wirkstoffmengen. Hab mir einen Wirkstoff ausgesucht, der erst relativ kurz auf dem Markt war und von dem ich sicher ausgehen konnte, dass ich genau weiß, wie viel eingekauft wird, weil ich den persönlich eingekauft habe. Das war direkt ein Volltreffer, es wurde nur knapp ein Drittel des Wirkstoffs eingekauft, der eigentlich hätte dem Patienten zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja, da war klar, hier wird gestrickt und über das Strecken wird Geld verdient.
Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich das ganze Prozedere nicht nur an einem Wirkstoff, sondern auch an 2, 3, 4 anderen Wirkstoffen gemacht. Das Ganze natürlich auch irgendwo, um mich vor der Entscheidung, die Anzeige abzugeben, zu drücken. Das ist mir dann irgendwie noch ein paar Wochen gelungen, aber irgendwann war der Punkt erreicht, wo es nicht mehr zu rechtfertigen war, zu warten. Und ich dann gesagt habe, okay, jetzt musst du ins kalte Wasser springen. Dann haben wir die Anzeige erstellt, inklusive Apparateband. Es waren mehrere Aktenordner an Beweisen, die dann halt auch der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt wurden. Und da zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch anonym. Bei Eingang dieser Strafanzeige stellte die Staatsanwaltschaft aber relativ schnell klar, dass auf Basis der Schwere der Vorwürfe, ich sag mal so glimpflich formuliert, es sinnvoll wäre, wenn ich aus der Anonymität heraustrete, um dann meine Vorwürfe dann halt auch persönlich und nachdrücklich zu verteidigen. Denn darum ging es halt auch in der ersten Sekunde auch. Ne? Also die Vorwürfe oder Anwürfe waren so haarsträubend, dass man das offensichtlich auch auf Seite der Staatsanwaltschaft nicht so recht glauben wollte und mir persönlich auf den Zahn fühlen wollte, um meine wahre Motivlage auch zu ergründen.
Und das kumulierte dann in einem, ich nenne es mal Gespräch, obwohl es eher ein Verhör war, was mit dem ermittlungsführenden Oberstaatsanwalt geführt wurde, sicherlich auch gute 3-4 Stunden gelaufen ist.
Welche persönlichen Folgen hatte Whistleblowing denn für Sie?
Ich habe mich immer als sehr gut präpariert oder vorbereitet gesehen. Und tatsächlich, wenn ich mir so andere Biografien von Whistleblowern anschaue, war ich sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise. Aber nichts kann einen dann tatsächlich auf die Realität vorbereiten. Insbesondere die Annahme, ich habe schon angenommen, dass es schwierig sein wird, einen Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt, sondern ein ordentliches Angestelltenverhältnis zu finden. Aber dass es eigentlich unmöglich ist, das war mir nicht so bewusst. Und das ist auch die eindrücklichste oder vordergründigste Konsequenz, die das hat. Man beendet sein Berufsleben. Und zwar nicht nur in diesem einen Beschäftigungsverhältnis, sondern eigentlich für den Rest seines Lebens. Zumindest das, was man sich unter beruflicher Tätigkeit oder einer konsequenten Karriere, die auf dem basiert, was man bisher getan hat. Da muss man ja sagen, die allermeisten Whistleblower haben ja eine ganz ordentliche Karriere. Nur mit einer ganz ordentlichen Karriere bekommt man ja auch in die Sphären, in denen man sich ganz bestimmtes Wissen aneignen kann oder bestimmte Einsichten bekommt. Und das ist ja auch immer ein Lebenswerk, was dann sozusagen mit einem Schlag, mit dem man ja eigentlich nichts Schlechtes tut, beendet ist. Dass man persönlich angegriffen wird und so weiter und so fort. Das ist doof und auch nicht einfach, aber das geht vorbei. Aber die Beendigung des Lebenswerks und die Verhinderung, wieder in normales, geregeltes Leben aufzunehmen, das unterschätzt man auch. Persönlich und es wird auch gesellschaftlich unterschätzt.
Was macht das so schwer, wieder in seinen Beruf einzusteigen?
Man ist der Verräter und das bleibt man. Und jeder Arbeitgeber, der sagt, der den Schaden oder das Verbrechen an einem anderen Unternehmen sieht und das für verwerflich hält und denjenigen, der das an den Tag gebracht hat, sicherlich für eine Art von Held hält oder halten kann, der sieht das mit dem Blick auf sein eigenes Unternehmen dann schon ganz anders. Dann ist man einfach nur der, der vielleicht zu genau hinguckt. Und welches Unternehmen hat nicht eine Schublade, in der irgendetwas drin liegt? Das muss nichts Kriminelles sein, aber etwas Unangenehmes. Wer setzt sich gerne einen Typen rein, der zu genau hinschaut? Niemand. Und mit diesem Stigma hat man einfach dann zu leben.
In Ihrem Fall war der Sachverhalt eindeutig. Ihr Chef hat zweifellos betrogen. Er hat dadurch die Heilungschancen von vielen schwerkranken Menschen gefährdet und einen Millionenschaden bei den Krankenkassen verursacht. Er wurde deswegen zu einer Gefängnisstrafe von 12 Jahren verurteilt. Wieso konnte er ihnen trotzdem dermaßen zusetzen?
Arbeitsrechtliche Prozesse sind halt, wenn sie, ich sag mal so, mit geöffnetem Werkzeugkoffer der Gegenseite, die natürlich auch zu diesem Zeitpunkt noch über unendliche finanzielle Ressourcen verfügte, sind eine schwierige Angelegenheit. Viele Kleinigkeiten des Arbeitsrechts, insbesondere, dass Kündigungsgründe auch nachgereicht werden können, auch nach Jahren noch nachgereicht werden können, komplizieren solche Prozesse an der Stelle und können einem das Leben auch tatsächlich sehr schwer machen. Dann kann sich die Gegenseite natürlich gute Anwälte leisten in jeglicher Couleur. Insbesondere, wenn man dann irgendwann mal komplett aus der Anonymität heraustritt und auch mit Presse zusammenarbeitet, kann das dann im Zweifel ziemlich teuer werden für einen, wenn man da einen unbedachten Satz sagt. Und mit all diesen Instrumenten kann einem schon sehr zugesetzt werden. Und es geht ja immer an einen Punkt. Es geht an den persönlichen Leumund und es geht ans Finanzielle. Beide Dinge sind, was einen Whistleblower angeht, an allererster Stelle erstmal ja keine Aktivposten, um es mal so zu sagen. Also den guten Leumund muss man ja erstmal beweisen, indem man denjenigen oder die Sache juristisch zu Ende gebracht hat. Und finanziell ist man ja so und so erstmal im Aus. Also wenn man da nicht auch auf private Ressourcen zurückgreifen kann, eine Familie, die einen noch unterstützt, und so weiter und so fort, sieht man bei den Dingen, die einem da entgegengebracht werden können, insbesondere juristisch, alt aus.
Was müsste ein Hinweisgeberschutzgesetz beinhalten, um diesem strukturellen Ungleichgewicht zwischen Arbeitgebern und Whistleblowern entgegenzuwirken?
Also zumindest finanzielle Kompensation. Also ich bin da recht pragmatisch, ne? Also ich sehe, was man wirklich braucht und worauf man möglicherweise auch einfach verzichten kann, weil es einfach nur Schall und Rauch ist. Und irgendwelche Bekundungen, dass man ein Held ist, darauf kann man verzichten. Wenn man noch zu den Glücklichen gehört, die ohne eine Sperre nach der fristlosen Kündigung sofort Unterstützung von der Arbeitsagentur bekommt, dann gibt es halt dann doch noch einige finanzielle Belastungen, die man halt zu tragen hat, die da heißen Prozessführung, Kosten eines Anwalts und so weiter und so fort, die ich auch gerne bereit gewesen bin, alleine zu tragen, weil ich es jetzt auch noch konnte. Aber es gibt halt auch Whistleblower, die es nicht können. Und bevor man dann ein eigentlich gutes Ding an so einer Sache scheitern lässt, würde ich mir wünschen, dass denjenigen, die da in Zukunft Whistleblower oder Hinweisgeber werden, sich darauf verlassen können, dass sie an dieser Stelle unterstützt werden. Und zwar in der Form, dass sie nicht davon ausgehen müssen, dass sie da in irgendeiner Art und Weise beeinflusst werden. Und da bringe ich immer noch mit mir, wie die richtige Konstruktion aussehen soll, ist mir zu viel staatlicher Einfluss eigentlich auch eher unangenehm. Wenn man sich jetzt meinen Fall genauer anschaut, viel von dem, was da halt passieren konnte an Verbrechen, auch darin begründet war, dass es eben nicht genug oder nicht die richtige Aufsicht gab. Und an der Stelle es halt auch ein gerütteltes Maß an, in Anführungsstrichen, Staatsversagen gab. Wenn mir da an der Stelle als derjenige, der halt auch Licht auf diesen Teil wirft, der Staat dann irgendwie zu nahe kommt, dann habe ich ein ungutes Gefühl. Aber das ist vielleicht schon ein Exkurs. Also wieder zurück, finanzielle Unterstützung ist gut und wichtig. Auch das Anerkennen, dass man möglicherweise etwas an Lebenseinkommen verliert, was man nie mehr wird kompensieren können aus eigener Kraft, dass das auch in irgendeiner Art und Weise honoriert ist, wenn man so am Ende des Whistleblowing-Prozesses angekommen ist, wenn also klar ist, man hat Recht gehabt, wenn die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen wurden und wenn der Missstand beseitigt wurde, dass man dann, da braucht man kein Bundesverdienstkreuz bekommen, sondern einfach nur, keine Ahnung, eine Anerkennung, dass man auch als Gesellschaft anerkennt, du hast da etwas gemacht, das hat uns sehr viel gebracht als Gesellschaft, du hast da viel auf dich genommen, insbesondere darauf verzichtet, deine Karriere bis zu deinem Lebensende durchzuführen. Dafür bekommst du jetzt das. Das wäre vielleicht so, was ich mir in dem Bereich an Anerkennung und Unterstützung wünschen würde. Was natürlich auch immer schön ist, was auch immer oft vergessen wird, dass, obwohl ich sicherlich einer zu denjenigen gehöre, die aus dieser ganzen Nummer, die da heißt Whistleblowing, noch relativ charakterlich unbeschadet herausgekommen bin. Aber auch nur so zu 98%. Und seien es halt nur so merkwürdige Charaktereigenschaften, die man dann plötzlich bekommt durch die traumatische Erfahrung, die man da einfach macht, weil man so unter Druck gesetzt wird und worauf die Whistleblower eigentlich letztendlich immer selbst zurückgeworfen sind, nach dem Motto, kümmere dich mal selber drum. Dass einem da geholfen wird an der Stelle, das wäre vielleicht sogar noch das Sahnehäubchen aus so einem Unterstützungspaket.
Welchen Beitrag können externe staatliche Stellen leisten? Reicht es aus, wenn sie umfassende Beratungen und Informationen für potenzielle Whistleblower anbieten? Oder sollten sie mit weiteren Kompetenzen ausgestattet werden?
Das wäre ein ganz wesentlicher Akt, den so eine unabhängige Behörde leisten kann. Man nimmt den dann aus diesem arbeitsrechtlichen Zirkus, nenne ich es mal, heraus und schützt den erstmal vor Repressalien oder vor direkten Repressalien, indem man sagt, du wirst so in etwas Ähnliches wie eine arbeitsrechtliche Schutzhaft gesetzt. Du kannst jetzt nicht mehr fristlos gekündigt werden. Oder die können es ruhig machen, aber es trifft dich nicht mehr mit der vollen Wucht. Sondern weil wir wissen, dass du ein Whistleblower bist, wissen wir, dass es zu Repressalien kommen wird und wir nehmen dich da in irgendeiner Art und Weise in einen gewissen Kokon und schützen dich vor den direkten Auswirkungen. Wie man schon an den Gedanken merkt, auch da sind wir wieder an einer Stelle, wo Menschen, Außenstehende, Entscheidungen treffen müssen über etwas, damit bestimmte andere Folgen dann in Kraft treten können. Und es ist halt unheimlich schwierig, wer soll das sein? Von wem soll der kommen? Wer soll den ermächtigt haben? Und wie bekomme ich es hin, dass der wirklich unabhängig ist? Und um dann auch wirklich ein Vertrauensposten für diejenigen zu sein, die potenziell Whistleblower sind. Denn ich als Whistleblower habe doch immer stelle ich mir die Frage, wem vertraue ich mich an? Und demjenigen, dem ich mich oder derjenigen, der ich mich anvertraue, dem belaste ich, klar, mit dem, was ich sage. Es entlastet mich. Aber kann ich dieser Belastung des anderen wirklich vertrauen? Oder generiere ich dann nicht noch mehr Schaden für mich, als ich so und so schon getan habe? Und das konkurriert natürlich immer, und das ist halt auch ein ganz wichtiger Bereich, immer auch mit der Presse und mit Journalisten und mit anderen Stellen, die einem möglicherweise helfen können.
Können staatliche Beratungsangebote für Whistleblower zivilgesellschaftliche Angebote ersetzen?
Also an allererster Stelle, und das sollte einem sofort einfallen eigentlich, ist, dass ich diesen großen Bereich an staatlichen politischen Whistleblowern die Möglichkeit einer unabhängigen Beratung nehme, indem ich sie nur dazu verpflichte, in staatlichen Beratungsstellen beraten werden zu können. All diese brauchen Beratungsangebote, die unabhängig sind von ihren Dienstherren. Und ein staatliches Beratungsangebot wird niemals Unabhängigkeit von den jeweiligen Dienstherren gewahren können. Da bin ich mir nicht sicher, an welcher Stelle das Beratungsangebot sinnvoller aufgehoben ist. Auf der zivilgesellschaftlichen Ebene oder auf der staatlichen Ebene. Oder möglicherweise in einer wie auch immer gearteten Mischform aus beiden, wo beide Seiten gleichberechtigtes Entscheidungsbefugnisse haben.
Lieber Herr Porwoll, vielen Dank für diese Einschätzungen. Das war unsere Podcast-Folge mit dem Whistleblower Martin Porwoll. In weiteren Folgen befassen wir uns unter anderem mit den Themen Offenlegungen, sachliche Anwendungsbereiche und Verschlusssachen. Mehr zu unseren Einschätzungen und Forderungen können Sie unserer Stellungnahme zum Referentenentwurf entnehmen. Sie finden sie auf der Webseite des Bundesjustizministeriums oder unter whistleblower-net.de. Ebenfalls auf unserer Webseite finden Sie die Stellungnahme von Martin Porwoll zum Gesetzentwurf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.